Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die guten alten Zeiten, so heißt das Thema unseres diesjährigen Gemeindefestes. Und ich möchte dich heute fragen, bist du nicht auch schon mal ins Schwärmen gekommen, wenn du dich an frühere Zeiten erinnert hast? Vielleicht an die Zeit, als du selber noch Kind warst, frei und ungebunden, ohne Handy, wo deine Eltern dich verfolgen konnten und kontrollieren konnten, wo niemand genau wusste, wo du gerade bist, wann du genau heimkommst. Bist du vielleicht auch schon mal ins Schwärmen geraten, wenn du an die Zeit des Kennenlernens deines Partners oder deiner Partnerin zurückgedacht hast? Oder an die Geburt und die Entwicklung deiner Kinder? An schöne Ausflüge, tolle Sommerurlaube oder auch berufliche Errungenschaften, Schlüsselmomente im Leben? Ich denke, jeder von uns hat schon mal Sätze gesagt, ach, wie war das schön damals, das war eine tolle Zeit, da war die Welt noch in Ordnung. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich zu erinnern, und das ist grundsätzlich erst einmal eine wunderbare Sache. Aber vielleicht kennt ihr das auch, wenn jemand ständig in der Vergangenheit lebt. Das kann ziemlich anstrengend werden, wenn man immer wieder dieselben Geschichten hervorkramt und erzählt und man wirklich schon weiß, ja, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Das kann sehr anstrengend sein. Und besonders für junge Leute, wenn ihnen von den Älteren vorgehalten wird, also sowas, was ihr heute macht, das gab es früher nicht. Mit einem vorwurfsvollen und vielleicht auch ablehnenden Unterton, so nach dem Motto, früher war nicht nur alles anders, sondern auch alles besser. Das hört man dann ganz schnell heraus, auch wenn das so vielleicht von den alten Menschen gar nicht gemeint ist und ganz sicher ja auch nicht der Wahrheit entspricht. Wir können uns als Einzelpersonen zurückerinnern, aber auch als Gemeinschaften, als Vereine. Wir tun das meistens bei Jubiläen. Auch als Gemeinde können wir uns zurückerinnern an unsere eigene Geschichte. Aber auch ein Land kann und muss sich vielleicht sogar auch an seine eigene Geschichte zurückerinnern. Das ist gut so, dass wir das können, und trotzdem birgt der Blick zurück auch immer eine Gefahr in sich. Es ist nicht immer nur positiv und gut, zurückzuschauen. Das habe ich ja gerade auch schon anklingen lassen. Und ich möchte in der heutigen Predigt 5 Punkte benennen, wie wir uns zurückerinnern können. Manchmal ist es hilfreich, manchmal nicht. Darauf werde ich heute eingehen, und es sind 5 Beispiele aus der Bibel, an denen ich das verdeutlichen will. Zunächst zum ersten Punkt, zu einer positiven und von Gott gewollten Art der Erinnerung. Den habe ich so genannt: Wir sollen uns immer an Gottes Taten und Gebote erinnern, um unseren Glauben zu stärken, Traditionen verständlich zu machen und fähig zum Handeln zu werden bzw. zu bleiben. Und hier nehme ich Bezug auf die Geschichte vom Volk Israel. Ihr alle kennt die Geschichte, als Israel in Ägypten war und Gott schließlich durch Mose und Aaron sein Volk aus der Gefangenschaft oder aus der Knechtschaft befreit hat, durch die Wüste hindurch ins verheißene Land. Diese Geschichte ist die Grundlage, man kann sagen, das Fundament des Glaubens der Israeliten. Die Erlebnisse auf diesem Weg erklären den nachfolgenden Generationen, warum sie sich zum Beispiel an bestimmte Gebote halten, wer diese Gebote gegeben hat, wozu diese Gebote nützlich sind. Sie erklären den Glauben der Israeliten und sie rechtfertigen auch die Landnahme der Israeliten in dem damals sogenannten Kanaan. Ich lese uns dazu mal ausgewählte Verse aus dem 5. Buch Mose vor. Da sagt Gott zu seinem Volk: Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Jetzt habe ich ein paar Verse ausgelassen, es geht weiter in Vers 20. Später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr unser Gott euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Dann sollt ihr ihnen antworten, und das ist jetzt die Erinnerung: Früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten, aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Vor unseren Augen hat er große Wunder getan und schreckliches Unglück über Ägypten, den Pharao und seine Familie gebracht. Er hat uns dort herausgeholt, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren mit einem Eid versprochen hatte. Dann gab er uns alle diese Ordnungen, damit wir uns daran halten und Ehrfurcht vor ihm haben. So wird er dafür sorgen, dass es uns gut geht und wir lange leben. Wenn wir alle diese Gebote befolgen, die uns der Herr, unser Gott, gegeben hat, können wir vor ihm bestehen. Wie, wenn nicht durch Erinnern und Erzählen, sollte diese einmalige Geschichte sonst weitergetragen werden? Mit all meinen 5 Klässlern im Religionsunterricht, weil da das Thema Bibel im Lehrplan steht, bespreche ich das, dass die ersten Geschichten, bevor die Bibel entstanden ist, bevor sie aufgeschrieben wurden, mündlich weitererzählt wurden. Und ohne dieses mündliche Weitererzählen, dieses Erinnern, hätten wir diese Geschichten gar nicht schriftlich. Jedes Menschenleben, jede Generation hat eine begrenzte Zeit hier auf dieser Erde. Und es ist unser aller Pflicht, unsere eigene Geschichte, das Fundament unseres eigenen Glaubens, weiterzuerzählen an unsere Kinder und an unsere Enkelkinder. Es ist gut und notwendig, dass wir das Zeugnis der Bibel haben, denn das ist ja auch eine Art Erinnerung. Ohne dieses Zeugnis kann kein Mensch zum Glauben kommen. Aber zusätzlich dazu müssen wir lernen, auch unsere eigene Geschichte weiterzuerzählen, um dieses Zeugnis, um diese Erinnerung lebendig zu halten. Es tut Not, dass wir uns an die Geschichten des Volkes Israels erinnern, damit auch wir immer noch verstehen, wo die 10 Gebote herkommen, was es mit dem Opfer des 10. zum Beispiel auf sich hat, wozu die Feiertage dienen und was der Nutzen für den Menschen davon ist. Jeder Konfirmandenunterricht behandelt dieses Thema, jeder Glaubenskurs, jeder Taufkurs ist ein Erinnern an das, wie es begonnen hat und wie es weitergehen soll. Letzten Endes ist auch jede Predigt, jede Bibelarbeit, jedes Losunglesen am Morgen, jeder Blick auf ein Plakat mit einem Bibelvers oder auch das Sehen eines christlichen Symbols wie den Fisch an vielen Autos ist eine Erinnerung. Der Fisch erinnert die Menschen, hey, ich bin Christ, ich glaube daran. Und dieses Zeichen hat damals schon Menschen gerettet und es wird uns immer noch retten. Dieser Blick zurück, dieses Erinnern, egal ob weit zurück in die Zeiten des Alten Testaments oder zurück über die 60-jährige, ein bisschen mehr, 60-jährige Geschichte unserer Gemeinde oder auch nur zurück über mein eigenes Leben, dieser Blick zurück, der wird uns segnen und der wird uns gut tun, weil dieser Blick zurück unweigerlich dazu führen wird, dass wir Gott danken wegen des großen Segens, den er über uns und unser Leben gebracht hat. Dieser Blick zurück, der wird uns segnen, weil er unseren Glauben stärkt, weil er uns Zuversicht schenkt für die nächste Generation. Immer wenn ich mich daran erinnere, was Gott für mich getan hat, werde ich ermutigt. Das ist eine gute Erinnerung. Aber dieser Blick zurück, der kann uns auch demütig machen. Denn wir werden in der Vergangenheit neben dem Segen auch entdecken, dass Gott sehr barmherzig und sehr gnädig mit uns gewesen ist. Nicht nur mit uns als Einzelpersonen, sondern auch mit uns als Gemeinde. Durch schwierige Zeiten hindurch, auch über Fehlentscheidungen hinweg, ist Gott uns und dieser Gemeinde treu geblieben. Das ist ein Grund, Gott zu danken, ihn zu loben und zu preisen und uns auch daran zu erinnern, dass Gott, so gnädig wie er vormals gewesen ist, auch immer wieder gnädig sein wird mit uns. Der zweite Punkt, der bezieht sich im Grunde genommen auch auf das Volk Israel und wir können daraus ableiten für uns selbst. Wir sollen die Vergangenheit nicht verklären und das frühere Leben in Knechtschaft nicht als das bessere Leben bezeichnen. Das liegt eigentlich auf der Hand, ganz klar, aber wir sind nicht besser als die Israeliten, denn die haben sich nicht nur an die 10 Plagen und die großartige Rettung aus Ägypten, die Versorgung und Leitung durch Gott in der Wüste erinnert, sondern sie wurden in der Wüste auch ziemlich ärgerlich. Ich lese uns 3 Verse aus dem 2. Buch Mose. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Hier schauen die Israeliten nicht voller Dank zurück, sondern sie schauen wehleidig und selbstmitleidig zurück und denken, in einer Zeit, wo sie mal ein bisschen etwas entbehren müssen, wo sie nicht den Reichtum auf dem Tisch haben, ach, wenn doch alles so wäre wie früher. Früher in Ägypten war doch alles besser. Aber dieser verklärende Blick zurück ist egoistisch und er ist auch blind, denn er blendet ja den schlechten Teil der Geschichte aus, nämlich die Gefangenschaft, die Schläge, die Frondienste, die Abhängigkeit, die Unterwerfung, die Unterdrückung. Die Israeliten sehen in dem Augenblick, im Augenblick der Entbehrung, nur das, was ihnen jetzt punktuell gerade fehlt, nämlich ordentlich zu essen. Es wäre interessant, wenn Gott ihnen angeboten hätte, zurückzugehen. Wer von diesen Israeliten tatsächlich den Rücktritt angetreten wäre. Ich denke, wahrscheinlich wäre niemand zurückgegangen, weil man sich ja dann doch erinnert, war nicht alles gut. Klar, da gab es vielleicht mehr zu essen, aber es gab auch viele schlimme Dinge. Und trotzdem denke ich, gibt es ja auch heute noch diese Realität, dass Menschen, die einmal sich zu Christus bekannt haben, hin und wieder dann doch zurückkehren zu ihrem alten Leben. Weil sie denken, dass das, was sie aufgegeben haben, doch besser war als das, was sie jetzt haben. Und meistens werden solche schlechten Entscheidungen in Augenblicken in Zeiten der Entbehrung getroffen. Da ist einfach die Sehnsucht, dieses punktuelle Bedürfnis zu stillen, so groß, dass man zurückgeht in alte Teufelskreise, alte Abhängigkeiten, in ein altes Leben und man schüttet sozusagen das Kind mit dem Bade aus. Da ist der Blick zurück sehr hinderlich. Und deshalb sagt Jesus auch, seid wachsam. Seid wachsam, dass ihr gerade in Zeiten der Anfechtung und Bedrängnis nicht wehleidig und selbstmitleidig zurückschaut. Das ist letzten Endes der Teufel, der euch blind machen will für all das Schlechte, was ihr ja auch aufgegeben habt. Ein weiteres Beispiel für diesen wehleidigen Blick zurück ist Lots Ehefrau und ich denke, ihr kennt den einen Satz. Ich möchte den heute aber mal im Zusammenhang dieser Geschichte lesen, nämlich dass Lots Ehefrau sich auf dem Weg der Flucht dann umdrehte und zu einer Salzsäule erstarrte. Mein dritter Punkt lautet deshalb, wenn Gott sagt, schau dich nicht um, also schau nicht zurück in deine Vergangenheit, dann tu das auch nicht, dann schau dich nicht um. Lass gerne und ohne Reue alles Schlechte in deinem Leben los und schau nach vorn. Also trenne dich von allem, was du früher gemacht hast, was dir geschadet hat. Ich lese uns dazu aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 19. Bei Tagesanbruch drängten die Männer, es waren zwei Boten zu Lot und seiner Familie gekommen, um ihn zu retten, drängten die Männer Lot zur Eile. Schnell nimm deine Frau und deine beiden Töchter, bevor ihr in den Untergang der Stadt mit hineingerissen werdet. Weil er noch zögerte, fassten sie ihn, seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, führten sie hinaus und ließen sie erst außerhalb der Stadt wieder los, denn der Herr wollte sie verschonen. Lauft um euer Leben, sagte einer der beiden Boten. Schaut nicht zurück, bleibt nirgendwo stehen, sondern flieht ins Gebirge, sonst werdet ihr umkommen. Lot handelt dann noch aus, dass er nicht ganz so weit fliehen muss. Es war ihm zu weit bis ins Gebirge. Er flieht nur bis in die nächste kleine Stadt. Gott gestattet ihm das und dann geht's weiter in Vers 23. Die Sonne ging auf, als Lot in Zoar ankam. Da ließ der Herr Feuer und Schwefel vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabregnen. Er vernichtete sie völlig, zusammen mit den anderen Städten der Jordanebene. Er löschte alles Leben in dieser Gegend aus, Menschen, Tiere und Pflanzen. Lots Frau drehte sich auf der Flucht um und schaute zurück. Sofort erstarrte sie zu einer Salzsäule. Was war passiert? Gott hatte das böse und wirklich gotteslästerliche Treiben in den Städten Sodom und Gomorra und in dieser ganzen Ebene gesehen und wollte sie bestrafen und zerstören. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, Abraham handelt dann mit ihm, wenn noch 50 Gerechte in der Stadt sind, dann soll er die Stadt verschonen. Und sie handeln immer weiter runter, weil es leider gar keine gerechten Menschen in dieser Stadt gibt. Am Ende ist Abraham bei 10 Personen angekommen, aber Gott verschont ja die beiden Städte nicht. Das heißt, es gab nicht einmal 10 Menschen, die gerecht waren. Aber Gott ist so gnädig und will Lot und seine Familie retten. Dass Lot aber selber schlecht in seinem Herzen ist und ich nehme mal an, seine Frau auch, sonst wäre vielleicht auch die ganze Familie als gerecht bezeichnet worden. Das sehen wir, als diese zwei Boten nämlich Lot besuchen in einigen Versen weiter von. Da kommen nämlich viele Männer aus der Stadt, junge und alte Männer, und die wollen ihren tatsächlich sexuellen Spaß haben mit diesen beiden Boten und sie brüllten, jetzt lese ich wieder vor, Sie brüllten: Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen unseren Spaß mit ihnen haben. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen, schloss sie sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein Verbrechen, rief er. Hier, ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat, die gebe ich euch heraus. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe, sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Das muss man erst mal sacken lassen. Also die Gäste sind wichtiger als die Töchter. Unglaublich, möchte man sagen, denn Lots Angebot, seine jungfräulichen Töchter zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich keineswegs besser, als die Boten zu opfern. Zum Glück kommt es ja nicht zu dieser Schandtat, denn die zwei Boten, ich nehme an, es werden Engel gewesen sein, die schlagen alle Männer draußen vor der Tür mit Blindheit und sie retten Lot und seine Familie. Aber als Lots Frau zurückschaut, da tut sie ja etwas, was sie ausdrücklich nicht tun soll. Sowohl Lot zögert zu gehen, das haben wir gerade gelesen, die Engel müssen sie bei der Hand fassen und ziehen. Und auch die Frau von Lot schaut zurück. Hier steht nicht, warum sie das tut. Ich kann es nur vermuten, aufgrund dessen, was ich hier über Lot, über sein Herz, über seinen Charakter lese. Ich denke, sie schaut vielleicht ein bisschen mit einem wehleidigen Blick zurück. Zumindest hat die Familie ja auch lange dort gewohnt und sie wollten gar nicht weg aus dieser Stadt. Also wenn man nicht weg will, da wo wirklich nur das Böse regiert, weiß ich nicht, dann macht man wahrscheinlich ziemlich viele Kompromisse mit diesem Bösen. Das heißt, wenn Gott dich aus einem sündhaften Leben befreit, schau nicht zurück. Das, was du vorher hattest, das ist Abschaum gegenüber dem, was Jesus dir geben möchte und was noch vor dir liegt. Dieser selbstmitleidige Blick zurück, dass du vielleicht mehr Freiheit hattest, der blendet aus, dass du in Abhängigkeit gelebt hast und Dinge getan hast, die dir oder auch deinen Mitmenschen nicht gut getan haben. Dieser mitleidige Blick zurück, der lässt dich stagnieren und im wahrsten Sinne des Wortes erstarren oder auch versinken. Er macht dich handlungsunfähig, er macht dich gebunden, abhängig, unfrei. Es führt zu nichts Gutem. Und der einzige Weg, um sich davor zu schützen, ist, nicht zurückzuschauen. Nicht neidisch oder reuevoll auf frühere, maßlosere Zeiten zurückzuschauen. Dieser Blick zurück, diese Art von Erinnerung, die wird nie gesegnet sein, sondern wird immer eine schädliche Konsequenz mit sich bringen. Bei dem Volk Israel hieß das 40 Jahre Umweg. Und es gibt noch ein Beispiel, wo Jesus selbst sagt, schau nicht zurück. Ihr alle kennt den Satz, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist ein für damalige Verhältnisse nachvollziehbares Bild aus der Berufswelt. Wer ein Feld bestellen will und mit einem Pflug den Boden beackern will, der würde viel länger brauchen, wenn er sich dauernd umdreht, als wenn er den Blick nach vorne richtet und einfach gerade seinen Weg geht. Beim Autofahren passiert das manchmal, wenn man zu lange nach rechts schaut und sich zum Beispiel unterhält oder man sich sogar umdreht während des Fahrens, dass man aus Versehen das Lenkrad mitnimmt und dann ein bisschen von der Fahrspur abkommt. So ähnlich können wir uns das vielleicht vorstellen. Und der einfachste Weg, um diesen ungeraden Weg zu vermeiden, ist ganz einfach, schau dich nicht um, schau nicht zu lange zurück, während du vorwärts gehst oder fährst. Und daher komme ich jetzt zu meinem vierten Punkt. Der wehmütige Blick zurück hält dich davon ab, vorwärts zu gehen und deine Berufung zu entfalten. Ich könnte auch sagen, der unsichere Blick oder der zu lang anhaltende Blick zurück. Zwei weitere Aufrufe zur Nachfolge in demselben Kapitel, wo der Vers mit dem Pflug herstammt, erzählen eigentlich dieselbe Botschaft. Da heißt es noch, und er sprach, Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Da geht es doch letzten Endes auch darum, bewusst loszulassen, sich nicht selbst den Weg da in die Nachfolge schwer zu machen, indem man groß Abschied feiern will. Abschied heißt ja immer auch, sich erinnern, sich nochmal bewusst machen, was gebe ich jetzt eigentlich alles auf, wenn ich Jesus nachfolge. Und die Gefahr, dass man dabei es vielleicht auch bereuen könnte und den Rücktritt antritt, dies groß. Und hiervor warnt Jesus. Er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann schau nicht zurück. Verschwende nicht deinen Blick auf das, was du dabei verlierst, sondern konzentriere dich auf das, was vor dir liegt und was ich dir schenken will. Lass deine Vergangenheit los im Vertrauen darauf, dass Gott dir durch Jesus Christus und den Heiligen Geist alles gibt, was du zum Leben in der Nachfolge brauchst. Und diese Zuversicht, diesen Mut, den wünsche ich uns allen heute am Ende des Tages. Aber das Schöne und Hoffnungsvolle ist, Gott vergibt uns auch, selbst wenn der Weg mal krumm und ungerade wird oder wir zu sehr in der Vergangenheit verhaftet geblieben sind. Wenn wir auf Umwege oder sogar Abwege geraten sind, dann gibt er uns die Chance und ruft uns auf, wieder zurückzukommen zu ihm und diesen hilfreichen, positiven Blick zurückzuwagen, nämlich zum Beispiel zurück an den ersten Tag, wo wir Feuer gefangen haben, wo die Liebe zu ihm in uns entfacht wurde. Und das ist mein fünfter und letzter Punkt. Gott selbst erinnert uns an unsere erste Liebe zu ihm und führt uns zu einer erneuernden Umkehr. Ich denke, ihr kennt alle die Verse aus dem Buch der Offenbarung. Da wird die Gemeinde in Ephesus im zweiten Kapitel gewarnt und erinnert. Da heißt es, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, erinnerst du dich noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon übrig geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Vielleicht ist es auch diese Art von Erinnerung, die wir heute nötig haben, als Einzelpersonen oder auch als Gemeinde, wenn wir uns gemeinsam zurückerinnern. Und wenn das so kommen sollte, dann ist es gut. Denn es ist immer Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die uns zur Reue führt und die den Weg bereitet, damit wir wieder ganz im Willen Gottes unterwegs sind. Es gibt noch viele weitere positive Wege, um sich an Gottes Taten zu erinnern und daraus neuen Mut für die Gegenwart zu schöpfen. Der Eingangsspruch aus Psalm 103 erinnert uns daran, die Psalmen eignen sich generell sehr gut. Wir haben ja auch vorhin den Psalm 42 gehört, wo jemand in einer schwierigen Phase sich selbst erinnert, wie das war, als er voller Lobpreis in den Tempel ging. Und er macht sich selber Mut und sagt, ich werde wieder dahin kommen, dass ich Gott genauso loben werde. Und manchmal ist es eben Gott selbst, der Dinge aus der Vergangenheit wieder ans Licht holt. Im Prediger heißt es im Kapitel 3, ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, das ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Es kann sein, dass Gott etwas hervorholt aus deiner Vergangenheit, um dich daran zu erinnern. Es kann sein, dass er dich an blinde Flecken, verschwiegene Sünde erinnert, damit er endlich reinen Tisch machen kann mit dir. Nicht, um dich anzuklagen und zu bestrafen, sondern um zu sagen, guck mal, hier ist ein Bereich, hier ist etwas, wo du nicht loslässt. Und das hindert dich, dich in deiner Berufung zu entfalten. Nimm diese Erinnerung an, Gott meint es gut mit dir. Vielleicht erinnert er dich auch an traumatische Erfahrungen. Am vergangenen Mittwoch gab es den Vortrag im Frauenkreis. An schwierige Erlebnisse in deinem Leben. Auch da möchte Gott, dass du nicht unter der Erinnerung leidest, sondern dass er Heilung in dein Leben bringen kann. Und dass du irgendwann auch das loslassen kannst, dass du versöhnt bist mit deiner Vergangenheit. Es kann aber auch sein, dass Gott dich an eine frühere Berufung erinnert, von der du abgewichen bist. Vielleicht ein Wort der Verheißung, an das du mal geglaubt hast, aber das du im Laufe deines Lebens ad acta gelegt hast. Alles, was geschieht, steht schon längst bei Gott geschrieben. Darum darfst du darauf vertrauen, dass wenn Gott dich an etwas erinnert, meint er es immer gut mit dir. Darum verschließ dein Herz nicht vor dem Reden Gottes, sondern öffne dich ihm und gehorche seinem Wort. Was bleibt, wenn ich das jetzt alles zusammenfasse zum Schluss der Predigt? Erinnere dich gerne und immer wieder an alles, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Erinnere dich nicht nur, sondern erzähle es weiter. Erzähle es deinen Kindern, Enkelkindern, Ehepartnern, Freunden und schöpfe daraus Kraft für dein gegenwärtiges Leben. Und wenn du dich für Christus und ein Leben in der Nachfolge entschieden hast, dann hast du keinen Grund, wehleidig zurückzuschauen und voller Selbstmitleid, sondern dann lass alles Alte los und schau nach vorn, denn Gott hat den Weg schon längst bereitet, den du gehen sollst. Du als Person, aber auch wir als Gemeinschaft, als evangelische Kirchengemeinde hier in Obertshausen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.